Schönen guten Tag, liebe Impros. Hier meldet sich wieder der LK Jazz mit Folge 155. Wir sind ein Musikpodcast von mir, Felix, und einem Herrn, der sich Lambert nennt, so wie der Highlander. Und wir sprechen hier über Musik und alles drumherum, Musik machen, Musik hören, aber auch, weil wir so einen ganz besonderen Kink haben, mit einem leichten Fokus auf die Jazzmusik, deswegen dieser Titel. Ich begrüße dich. Hallo.
Ja, hallo. Ja, es freut mich, dass ich auch mal wieder zu Gast sein darf. Mein Name ist Lambert. Jede Woche veranstalten wir hier diesen jazzmusikalischen Telefonsex und diese Woche sind wir auch wieder dabei. Es freut mich. Wie geht es?
Dir oder euch?
Ich habe überlegt, ob ich jetzt das Publikum anspreche oder dich. Ja. Ich fange mal mit dir an.
Und dann hast du es offen gelassen. Wenn ich sowas höre wie, was hast du gesagt, musikalischer Telefonsex, dann muss ich...
Jazzmusikalischer Telefonsex.
Ja, dann muss ich wirklich an das Jahrzehnt, was uns humoristisch vielleicht nicht nur zum Guten geprägt hat, denken, die 90er Jahre. Das hatte jetzt wirklich so ein Hugo Egon Balder, RTL Samstagnacht.
Das ist der
Thomas
Humor, der
Hermanns,
mich geprägt hat. Ja, das ist das, womit ich aufgewachsen bin. Ich komme da nicht von weg.
Immer so leicht zotig, immer so angezotet.
Dieser feinste, angewogte Instagram-Humor, das ist natürlich deine Baustelle. Ich bin da noch ganz in der Ironie. Früher war ja auch alles ironisch. Ich dachte, es gibt nur Ironie. Das ist bis heute so eigentlich. Ich kann nicht anders.
Meinst du das jetzt ironisch?
Das meine ich erotisch.
Ah ja, also Full Circle, da schließt sich der Kreis. Also Ironie und Erotik hier im LK Jazz. Du fragst mich, wie es mir geht. Ich sage, gut, danke. Wir nehmen an einem Feiertag auf, habe ich das schon gesagt.
Deswegen nee, hast du dann nicht.
Die Stimmung natürlich besonders feierlich.
Tag der Arbeit, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, wir arbeiten.
Ja, da wurde gerade eben schon am Frühstückstisch drüber diskutiert, ob ein Feiertag ein Tag ist, an dem man die Beläge, die Frühstücksbeläge besonders hübsch drapiert. Um mal mit einem unverfänglichen Thema einzusteigen. Bist du jemand, der, sagen wir, den Käse eher in der Packung auf den Tisch stellt oder da noch so schön auf so ein kleines Tablettchen anrichtet? Sogar vielleicht rollt?
Guck mal, wir sind ja unter uns.
Ja.
Wenn ich alleine frühstücken würde oder mit dir, dann würde ich das nicht anrichten.
Ich frage dich ja nach dem Feiertag.
Es hat nichts mit Feiertag zu tun, es hat mit der Situation, in der ich lebe, zu tun. Wenn ich jetzt hier Käse in der Packung, in dieser häuslichen Situation, die ich mir hier geschaffen habe, ankomme, dann werde ich sofort kritisiert.
Ach wirklich? Okay, das heißt, es wird erwartet in deinem privaten Umfeld, dass du den Käse anrichtest und nicht nur an Feiertagen, sondern an jedem.
Ja, man kann da, also unter der Woche ist man da kulant, wenn es heißt um 6.30 Uhr aufstehen und alle müssen schnell irgendwas zwischen die Kiemen bekommen.
Okay.
Aber am Wochenende, das geht nicht. Nee, nee, nee. Da
ach, kannst
du nicht so Plastik.
Das hätte ich nicht gedacht, weil du ja sonst eher pragmatisch bist.
Ja, ich ja
und
schon.
Auch lebst.
Ich finde das ja auch nicht schlimm.
Ja, na gut. Ja,
aber es geht ja ums Zusammenleben und dass alle Bedürfnisse berücksichtigt werden.
Gut. Jetzt sind wir aber schon beim Thema. Jazzmusiker frühstücken eigentlich nicht, stehen aber um 6.30 Uhr auf. Warum? Weil um 7.30 Uhr der Supermarkt zumacht. Auch wieder so ein 90er Jahre Musikerwitz.
Ja, sehr gut.
Ja.
Ich war gerade im Jazzclub, ich habe Gilad Hexelmann gesehen.
Ja.
Das ist wirklich ein wahnsinnig guter Gitarrist und auch ein wahnsinnig schöner Mann. Also der hat so ein großes Kinn, aber dann so eine Brille dazu und das sieht total gut aus so. Und wenn er dann dazu spielt und er spielt so richtige Apparate, so richtig, seine Finger kann da so richtig weit spreizen, dass da so richtige krasse Akkordapparate irgendwie aus dieser Gitarre rauskommen. Und so, und ich muss sagen, es ist wirklich einfach so schön. Das passt dieses Gesamtkonzept, ja. Mhm. Also jetzt sind wir schon wieder beim jazzmusikalischen Telefonsex, aber.
Ja, ja, ich merke schon, was ist da los heute? Das scheint der Feiertag zu machen. Oder der ausgepackte Käse.
Aber ich dachte wirklich, das ist so irgendwie, das möchte ich irgendwie auch. So eine gewisse Ästhetik, auch vielleicht mit einer leichten erotischen Komponente im Jazzclub, das finde ich gar nicht so verkehrt. Und dann dachte ich auch, es ist vielleicht aber auch der Jazzmusiker, den die Deutschen wollen. So ein bisschen so der Giovanni Zarella der Jazzgitarre. Und ich musste gerade an die 90er Jahre denken, weil Giovanni Zarella ist doch dann auch irgendwie in unsere Herzen.
Also Giovanni Zarella ist doch der von, ist der von Popstars? Ist das ein ehemaliges
Mitglied von Broses? Ja, der war bei
Broses. Ja, ja.
Ja, und das war doch auch End-90er oder Anfang Nuller Jahre oder so, dass der das erste Mal auf der Landkarte auftauchte und dann war er weg und dann ist er aber auf einmal wieder der Italiener gewesen, der Italiener für die Deutschen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass die Deutschen sowieso ganz gerne immer so ein, das ist glaube ich was mit der Überquerung des Brenners in den 50er Jahren mit dem VW Käfer begann. Die Deutschen haben ganz gerne so zumindest einen medial präsenten Italiener oder Deutsch-Italiener.
Genau, und der uns auch ein bisschen so von der Kultur, von der fernen Kultur berichtet und so ein bisschen erklärt und so. Liebe Grüße an Luca Vasta, die das ja auf Instagram sehr gut auch macht. Die erklärt uns Deutschen, wie Italien funktioniert. Live aus Sizilien.
Ja.
Und hat auch so ein musikalisches Programm, das auch darauf abzielt, dass man halt eigentlich ein Fernweh empfindet in dieses schöne Land, was auch wirklich mein liebstes Urlaubsland ist, muss man ja auch sagen. Deswegen auch großer Fan Giovanni Zarrella. Ich sah ihn diese Woche auch wieder im Sing meinen Song und da ist er einfach mit einer Jogginghose auf die Bühne und hat zusätzlich zu seinem italienischen Wurf, das er die ganze Zeit versprüht, auch noch Portugiesisch für seine Frau gesungen, weil die ist Portugiesin und da sind alle komplett durchgedreht. Also diese ganzen südländischen Kulturen, die da aufeinandertreffen und so, also die waren alle, muss man ja aber sagen, sind sie eigentlich immer hin und weg.
Mhm.
Das ist ja wirklich eine Sendung, wo man sich einfach nur gut findet. Hast du es schon mal gesehen, Sing meinen Song?
Ja, aber es ist lange her, ja. Ich hab mal.
Also es sind so verschiedene Popstars, die sich gegenseitig dann die Lieder des jeweils anderen vorsingen.
Mhm.
Und danach sagen sie, wie cool das war. Und das ist alles. Mehr ist da nicht. Es gibt kein Konkurrenzgebaren oder so, sondern sie sagen einfach nur, wie gut sie sich gegenseitig finden.
Genau, und da gibt es dann auch eine Liveband zu, ne? Und die performen, genau. Irgendwo ist das in Südafrika oder sowas, in so einer, so einer Supervilla und sitzen dann alle, genau, so leicht angeschickert in so einer Art, ja, also sitzen ist das falsche Wort, mümmeln sich da so auf so einer Sofalandschaft in meiner Erinnerung. Ist das immer noch so?
Ja, genau.
Genau, und feiern sich so ein bisschen gegenseitig ab. Hat so ein bisschen was, so ein bisschen, nennen wir es mal, toxische Freundlichkeit, wenn man alles geil findet. Da gibt es ja so eine Geilheitsinflation. Ne? Wenn alles geil ist, ist ja nichts mehr geil. Das würde jetzt der Zyniker in mir dem vorwerfen. Auf der anderen Seite ist tatsächlich ganz schön an diesem Format, dass es da ja wirklich scheinbar um Musik geht. Also einfach nur um die pure Freude an diesen Liedern.
An den Liedern.
Und wie geil
man
sie
geweint auch. Jetzt wird sehr viel geweint auch. Also es werden dann die Geschichten dazu erzählt nochmal. Und dann alle fangen, also liegen sich in den Armen und so. Ich habe mich nur gefragt, könnte das nicht für Jazzmusik auch funktionieren? Können wir nicht einen Swing meinen Song oder so? Kann man das nicht transportieren? Und könnten Jazzmusiker auch so nett zueinander sein und sich gegenseitig geil finden, wie es die Popmusiker tun? Ich denke schon. Man müsste ihnen nur das, also das ist ja, die kriegen ja alle sehr viel Geld dafür, dass sie sich gut finden. Das würden Jazzmusiker dann ja auch hinbekommen, oder nicht? Bei den Preisen.
Ja, skizzier mal, wie würde denn so ein Swing meinen Song aussehen? Was wäre anders, was wäre gleich?
Ja, wir hätten da die großen Amerikaner, also New Yorker Megastars wahrscheinlich.
Ja.
Erste Staffel mit Brett Mehldau, John Scofield, Joshua Redman vielleicht, Christian McBride. Wen hättest du noch gern dabei?
Ich frage mich gerade, ist das, macht es auch nicht mehr Sinn, so ein Old, wir müssen ja so eigentlich so fantasieren und so ein All-Time-Stars-Ding machen, ne? Auch mit schon verstorbenen Jazzmusikern.
Okay, dann müssen wir mit KI und Hologrammen arbeiten.
Richtig.
Okay, dann haben wir Charlie Parker, Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane.
Genau, natürlich Wynton Marsalis.
Als Kritiker oder als Host.
Ja, als Host Wynton Marsalis. Ja, wäre so gut.
Ja, aber dem würde die Rolle bestimmt besonders schwer fallen. Ja. Halt, weil als Host musst du ja auch unkritisch sein und alles gleichermaßen ankündigen und positiv gegenüber allem sein. Das würde ihm, glaube ich, nicht leicht fallen. Ich weiß nicht, aber zu der Zeit war es ja, dass sich streiten auch noch viel normaler, also in der Öffentlichkeit. Also nehmen wir so jemanden wie Charles Mingus oder so, der sich gern geprügelt hat oder rausgeflogen ist, weil er irgendjemandem aufs, ich glaube Monk wollte er aufs Maul hauen, dann ist er aus der Band raus. Oder mit Max Roach, ne? Max Roach, Mingus und Duke Ellington gibt's eine Trioaufnahme. Kennst du die?
Nein.
Ja, und
das Ach so, doch, Duke, ja, doch, die kenne ich. Klingt ganz merkwürdig, aber ja.
Klingt ganz, ganz merkwürdig
.
Und endete, glaube ich, auch im Faustkampf.
Wirklich, ja, das ist interessant. Aber Duke Ellington spielt auf dieser Platte auch gar nicht wie Duke Ellington. Money Jungle heißt sie, ne?
Ja.
Ja, genau, das ist nicht das, was man erwartet, wenn man Duke Ellington Klaviertrio-Platte erwartet.
Das ist eine sehr merkwürdige Platte, aber teilweise sehr beliebt. Genau, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, man kann sich diese Leute nicht vorstellen, dass sie die ganze Zeit so friedlich auf dem Sofa sitzen in Südafrika und sich gegenseitig gut finden, wie das jetzt so einen Mark Forster hinbekommt. Der wurde aber auch natürlich dazu gut trainiert.
Ist das denn so ein deutsches Ding? Ist das ein Format, was es in anderen Ländern auch gibt?
Gibt's auch. Ich wurde tatsächlich mal eingeladen nach Schweden zum gleichen Format. Dort bei einer Sängerin, für die ich da was gearbeitet hatte. Also ich hatte da ein Stücke irgendwie eingespielt und eins war sehr klavierdominiert und dann, ich glaube, ich hatte auch gefragt, ob du mit wolltest, ne? Nach Gotland sollten wir. Und da wurde das halt aufgezeichnet und das war das gleiche Format.
Ja.
Und sie wollte halt gerne, dass ich da halt für dieses Stück, was ich sozusagen mitproduziert hatte, dann halt auftrete.
Mhm.
Und Ich habe es dann am Ende nicht gemacht. Ich glaube, wir sind wandern gegangen.
Wir? Ah ja.
Ja, ja, wir sind stattdessen, wir sind im Harz wandern gegangen. Irgendwie war mir das zu aufwendig, nur für diesen einen Gig dann dahin. Und das war irgendwie total kompliziert alles. Und dann musste ich auch sofort wieder weg und so. Ja, irgendwie. Genau, und ich habe es aber gesehen, es gibt es zum Beispiel in der Schweiz auch. Also es wurde schon von anderen Ländern adaptiert.
Nein, also weil was so ein bisschen, finde ich, mitschwingt bei dem, was du sagst, du suchst ja so ein bisschen die Ecke. Du suchst ja ein bisschen die Edginess in diesem Format und findest sie nicht so richtig. Finde ich auch fair. Geht mir beim Gucken auch so. Ich das ja eben gerade auch so als toxische Freundlichkeit bezeichnet, wenn man irgendwie zu nett ist. Jetzt ist die Frage, mich würde interessieren, ist das in anderen Ländern auch so, dass es so verdammt nett ist? Oder ist das ein deutsches Ding? Weil das ist ja was, was man durchaus, um da vielleicht auf ein größeres Phänomen zu kommen, was man ja Musikszene so ein bisschen vorwirft. Ne? Man ist ja abhängig voneinander, irgendwie doch beruflich, und man möchte sich irgendwie mit anderen gut stellen. Und jetzt gibt es so ein vorne rum, hinten rum Phänomen. Da ich auch nicht besonders viel in nicht-deutschen Musikszenen drin bin, gehe ich dann mal davon aus, dass es vielleicht auch woanders auch so ist. Ich weiß nur nicht, ob in der Form. Aber ich sag mal, ich nehme das so wahr, je poppiger es wird, also je mainstreamiger, umso netter ist man zueinander.
Ist das so? Ich finde, in der Jazzszene gibt es das doch auch, diese Nettigkeit zueinander. Und also weil man da ja auch immer den Gig abgreifen will und alles irgendwie geil findet. Deswegen frage ich mich halt auch, was das Format in dieser Jazzszene mit den Musikern machen würde. Genau, da gibt es dann ja auch noch viel größere ökonomische Abhängigkeiten und so. Es gibt doch dieses so, ey, geil gespielt und so. Das kennen wir von der Session und so. Das könnte man ja erstmal ganz gut darstellen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass hinter den Kulissen noch mehr gelästert wird. Ich kann mir bei den Poppern wirklich vorstellen, dass denen alles egal ist, weil die haben natürlich viel Geld, werden mit Geld nochmal zugeschissen. Und dass da so eine gewisse, jetzt kommt das blöde Wort, Authentizität vielleicht tatsächlich vorherrscht, was dieses Gefühl, das ist ja auch ein bisschen blöd. Also dieses einfach, ja, du wirst nach Südafrika verschifft, um halt die ganze Zeit irgendwie Songs von jemand anders gut zu finden. Bringt dann eine gewisse Nachhaltigkeit ja auch mit sich, weil ne, du bist in den Medien, kannst dann irgendwie stattfinden, deine Tickets werden verkauft und so. Ist ja alles erstmal gut, nimmt man wahrscheinlich für den Preis alles gerne mit und lässt sich auf jeden Fall darauf ein, so dass man das auch wirklich fühlt. Kann ich mir gut vorstellen. Dieses sich gegenseitig gut finden, gehen wir doch dahin mal zurück. Also du meintest ja, das wäre etwas, was in der Popmusik besser funktioniert als im Jazz.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich nehme wahr, dass in Musikszenen Leute sehr nett zueinander sind und dann und es dieses vorne rum, hinten rum Phänomen gibt. Denn es wird schon dann mal in Abwesenheit anderer Leute kritischer gesprochen als in Anwesenheit.
Ja.
Aber es gibt so einen gewissen Drang, sich gut zu verstehen und so. Und es teilweise sind es auch keine ästhetischen Parameter. Das ist ja ein Phänomen, was wir auch kennen, dass es sich so ein bisschen dreht. Ich beschreibe mal aus so einer Musikhörerperspektive, meiner persönlichen, wenn es um Geschmackliches geht.
Ja.
Dann lässt sich das ja nicht so eins zu eins übertragen auf jetzt, sagen wir, persönliche Sympathie. Denn also, klingt jetzt schwurbelig, ich möchte folgenden Punkt machen. Mir ist es im Leben öfter passiert, dass ich Leute kennengelernt habe, von deren Musik ich vielleicht nicht super Fan war, aber die einfach wahnsinnig nett waren. Und dann verschiebt sich so quasi dieses Sympathieverhältnis auf so eine Art, dass man quasi durch den persönlichen Kontakt plötzlich Musik von Leuten erträglicher findet oder sogar mag.
Ja, kenne ich auch, das Phänomen.
Genau, also
so eine Art musikalisches Stockholm-Syndrom.
Ja, genau, und das ist tatsächlich stark im Widerspruch zu so einer Fanperspektive. Stellen wir uns mal vor, ich treffe irgendwie einen Hardcore-Musikfan, weiß ich, einen jungen Menschen, und sag dem, oh, ich treffe mich nachher noch mit dem Lambert, der ist total nett. Und dann sagt er, was, oh, mit dem Lambert, den finde ich so scheiße, die Musik ist ja so kitschig, mit dem hängst du rum. Weißt du, was ich meine? Das ist teilweise für Leute unvorstellbar, dass man mit Mark Forster gerne Zeit verbringt.
Ging vorgestern an der Cross-Sonderie vorbei.
Ist der noch bei Sing Mein Song?
Ja,
weil da ist
hab ich auch gewundert. Ich habe einen Tag vorher ihn noch im Fernsehen gesehen und dann läuft er auf einmal.
Da ist ja alles eine große Familie, das meine ich.
Ja, genau, das stimmt.
Es ist nicht nur so, dass ich plötzlich die Musik mag von Leuten, die ich persönlich nett finde. Es geht natürlich auch andersrum. Man lernt irgendwelche Leute kennen, die Musik machen, und findet die so unausstehlich, dass man die Musik danach auch unerträglich findet.
Oder man ist musikalisch involviert und muss sich dann antrainieren, diese Person auch nett zu finden. Also die musikalische Involviertheit steht fest.
Ja.
Und dann muss sich in dir etwas regen, dass du eigentlich vielleicht eine Person, die du nicht so sehr mochtest, auch nett findest. Also, weil das sonst, es ist ja gar nicht möglich, mit jemandem zusammenzuarbeiten, den du nicht magst.
Ja.
Man muss ja als Musiker da eine gewisse Sympathiearbeit hinter sich bringen, ne? Oder?
Ja, das muss man auch tatsächlich den Musikern zugute halten. Vielleicht ist das auch so ein Kernpunkt, man kann ja nur existieren in diesem Musikerleben, wenn man in der Lage ist, sich gut mit anderen Leuten zu verstehen. Wenn man wirklich so ein Miesepeter durch und durch ist, wird man da beruflich nicht weit kommen. Das heißt, man muss auch, glaube ich, eine gewisse Offenheit mit sich bringen oder zumindest das irgendwie faken können, dass man sich dann doch mit anderen Leuten ganz gut versteht. Klein Smalltalk, gemeinsame Themen finden, sich eine nette Zeit machen. Ohne geht's tatsächlich nicht. Oder man ist halt der Weirdo vom Dienst. Es geht nur, wenn man richtig gut spielt.
Ja, ist, also im Jazz hört man tatsächlich ja hin und wieder mal so, ich sag jetzt keine Namen, aber man hört ja wirklich mal von Leuten, wo alle sagen, sei ein Arschloch.
Ja.
Und trotzdem wird mit dem gespielt halt.
Ja. Ja. Aber das muss man sagen, ich finde, das kann man vielleicht so einer Musikszene auch zugutehalten. Mhm. Ich muss das gar nicht nur am Jazz festmachen. Es gibt einfach Leute, Hand aufs Herz, die benehmen sich unmöglich.
Ja.
Oder tauchen immer wieder in irgendeinem Kontext auf und man denkt so, oh, Kollege, ja, was ist mit dir denn schon wieder los? Es wird irgendwie durchgehen gelassen.
Also, ja, das ist komisch, ne? Ja. An der Kunst- und Medienszene so, dass es halt tatsächlich irgendwie möglich ist, dass Leute sich teilweise über Jahre hinweg immer wieder die gleichen Patzer erlauben,
ja,
auf persönlicher Ebene und trotzdem damit so durchgeschliffen werden. Das gibt es tatsächlich.
Gibt es,
das
würde ja,
ich auch sagen. Ja, ja, genau. Das ist eine gute Beobachtung. Ich würde auch sagen, kann ja manchmal auch, was weiß ich, du stehst in ökonomischen Abhängigkeiten zu jemandem anders oder so und dann kann das ja auch solche Gründe haben oder jemand hat halt eine besonders tolle Band, jemand kann besonders toll spielen oder was weiß ich so, ne? Mhm. Aber du hast absolut recht, in dieser Szene ist es teilweise dann doch möglich, sich hin und wieder irgendwie eine Position zu verschaffen, wo du eigentlich auf persönlicher Ebene ein schlechtes Standing hast, aber trotzdem irgendwie immer weitermachen kannst. So, das ist irgendwie merkwürdig. Ja. Das ist echt komisch.
Ich war gestern im Birdland auf der Jam Session. Schöne Grüße. War völlig unauffällig. Es gab nur einmal Poetry Slam. Es wurde das Thema von It Could Happen to You gespielt. So leise im Hintergrund und dazu verlas eine Dame englische Poetry Slam Literatur.
Und hat dann jemand noch improvisiert über die Changes?
Ja, oder? Dann wurde ganz normal Solo gespielt, aber sie hatte quasi so auch so ein, also zwei Chorusse Poetry Slam zwischendurch. Über das Thema.
Ja, also wir hatten dann eine Folge schon zugemacht.
Genau.
Ich möchte ja nicht wieder verfallen.
Ja, ja, genau. Rein, aber sonst völlig unauffällig. Völlig unauffällige Session.
Okay.
Aber irgendwie sagte dann ein Kollege von mir an irgendeinem Punkt zu mir, irgendwie zieht Jazz schon auch irre an.
Ja.
Weil das ist dann doch wie so eine bunte Comicwelt, so das Personal auf so einer Jam-Session. Also neben völligen Normies, auch jetzt wahnsinnig viele junge Leute, es ist wirklich Birdland, ne? Es ist krass, die Gen Zs stehen da Schlange. Es sind so viele, so junge Leute da, die sich für akustische Jazzmusik interessieren. Was
und das
ich
wirklich ist irre ja finde. Wunderbar.
Nach wie vor, wunderbar. Den Punkt haben wir schon tausendmal gemacht, die Beobachtung, aber also so, der Jazz zieht irre an und Musik an sich zieht irre an. Weil das ist beim Jazz irgendwie, weil es so niederschwellig ist, man kommt leicht in diese Clubs und das ist auch irgendwie so, ja.
Ja, und der Jazz transportiert natürlich erstmal auch so eine Geschichte oder ein Narrativ von hier ist alles möglich.
Ja.
Und das ist ja irgendwie ein großes Missverständnis. Ich glaube, das habe ich damals in dieser Folge auch schon gesagt. Wie gesagt, ich werde mich jetzt versuchen, mich zurückzuhalten, was das angeht, weil ich finde, natürlich finde ich so, nee, das geht eigentlich nicht. Dieses Miteinander auf der Bühne kann nur funktionieren, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden und Leute dafür die nötige Vorarbeit geleistet haben. Es ist immer noch relativ niedrigschwellig, auch dann mit einem Gedicht anzukommen und zu sagen, das ist jetzt eigentlich, das steht neben den Fähigkeiten der Instrumentalisten und ist das Gleiche. Der Jazz an sich transportiert manchmal so ein bisschen, glaube ich, den Eindruck, als wäre das so.
Ja.
Es ist aber ein Missverständnis. Es ist nicht so.
Das ist ein Missverständnis,
so. Ja. Ja, ja. Was da geleistet wird, ist eigentlich eine Zerstörung dessen, auf das man sich geeinigt hat. So, man torpediert eigentlich das, was man toll daran findet.
Also in Hamburg aber dieser Birdland-Session, da ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, früher gab es da quasi im Programmzettel den Untertitel Einsteiger willkommen.
Ja.
Und dann sagte schon mal irgendwie vor Jahren jemand zu mir, sag mal, dieses Einsteiger willkommen, stimmt das eigentlich? Sind die wirklich willkommen? Also Einsteiger jemand im Sinne von jemand, der in den Jazz einsteigt.
Ja.
Anfänger, Einsteiger im Sinne von Anfänger. Weil das stimmt ja eigentlich nicht. So, und dann sagte aber jemand zu mir, nee, das ist anders gemeint. Einsteiger willkommen heißt Leute, die in die Session einsteigen, aber nicht Einsteiger im Sinne von Anfänger.
Ja, ach okay. Genau, ich würde sagen, Anfänger willkommen kann auch stimmen, wenn halt jemand sich zu Hause hingesetzt hat und Blues in F geübt hat. Und das jetzt mal live ausprobieren möchte, zwei Chorusse lang, dann würde ich sagen, ja, das ist doch der Ort dafür. Das kann man doch machen.
Oder? Ja, natürlich, also, absolut, ja, völlig richtig. Ich glaube auch diese Session-Kultur steht und fällt mit Leuten, die Bock haben, auch das zu gestalten. Ja. Ich finde, so eine Session, das ging mir auch gestern so, die bricht immer dann auseinander, wenn es so ein bisschen lax wird. Wenn alle nur so ein bisschen mitspielen wollen, aber keiner, was weiß ich, das Thema ordentlich spielt.
Ja, ja, genau. Zwar, ach, ich darf nicht ans Klavier, dann nehme ich die Mundharmonika und
ja, genau. Oder so Experimente macht, auf die keiner Bock hat oder sowas. Es war nämlich lustig, schöne Grüße, Benny Brown, mein alter Studienkollege war, den traf ich da gestern. Das ist aber halt so tatsächlich so ein klassischer Lead-Trompeter-Typ, der einfach richtig Action macht so. Also ja, erst alteriert und dann hoch. Mhm. Die Regel, goldene Regel.
Die alten Tricks.
Ja, und das macht aber was her, wenn da auf der Session, an anderen Tagen sind das dann andere Leute, aber wenn da ein Solist ist, der wirklich mal Alarm und Rabatz macht und vielleicht sogar auch sich nicht zu schade ist, im Sinne von so einer donnerstagabendlichen Action auch einfach mal ein bisschen showmäßiger zu spielen. Muss ja auch nicht immer das impressionistische Solo sein, was so verhuscht und im Rücken zum Publikum gespielt wird, sondern es kann auch mal richtig Action sein.
Ja, absolut. Und dafür ist doch die Session gut. Das ist halt, dafür gibt es ja den Rahmen, dass so zu gestalten, wie du halt gerade lustig bist.
Ja.
Und das darf zeitgleich stattfinden neben jemandem, der wirklich nicht sehr viel mehr kann, als dass er jetzt einen Monat lang Blues in F geübt hat und darüber ein bisschen spielen kann. Das ist ja das Großartige an der Session. Das ist kompatibel, das geht. Aber halt Gedicht vortragen, das gehörte halt einfach nicht zu. Das ist eine andere Bühne. So. Dafür gibt es andere Bühnen, die dann ja auch funktionieren.
Gibt so einen Typ Musiker bei Sessions, den ich beobachte. Und zwar, das sind Leute, aus denen ich nicht schlau werde, wo ich nicht genau weiß, können die jetzt gut spielen oder gar nicht.
Ja.
So Leute, die so setzen sich an ein Instrument, spielen irgendwie so irgendwas, was auch irgendwie schon die Changes sind. Aber ich die ganze Zeit immer nicht weiß, spielst du das jetzt irgendwie nach Gehör und das ist so dein Style? Soll das so? Oder wurschelst du dich gerade auf so eine Art durch und ich habe irgendwie den Eindruck, du würdest irgendwie besonders kunstvoll und so ein bisschen outside dich da durchschlängeln. Weißt du, was ich meine?
Absolut, ja. Manche Musiker sind ein absolutes Mysterium, was es angeht. Ja. Man weiß nicht genau. Also spielst du so gut, dass ich es nicht verstehe, oder kannst du gar nicht spielen? Irgendwas dazwischen kann es nämlich nicht sein.
Ja, ich hab mir nämlich selber angewöhnt, auch wenn ich auf Jam-Sessions Bass spiele, ich versuche zumindest an vielen Stellen so total klar und safe zu spielen. Das heißt, hier ist der Formteil, bupp, und hier kommt der Pedalpoint ist aber auch wirklich nur über ein B-Teil, weißt du, also dass man über den Leuten so einen Schubs gibt, so eine Sicherheit, Achtung, hier ist die Form, wie so ein Schlagzeuger, der, was ist ich, der nicht irgendeinen krassen Over-the-Bar-Fill spielt irgendwo, sondern wirklich alle 8 Takte brav aufs Becken haut. Also so ein Typ Bassist bin ich auf Sessions. Und wenn ich ein Bass-Solo spiele, dann wird das Thema anzitiert, damit irgendwie jeder weiß, Achtung hier, das ist immer noch Teil vom Stück. Und dann wird auch, bevor es wieder ins Thema geht, wird aggressiv, werden die Musiker angeguckt und ich spiele so einen ganz klaren Ding, Dong, 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 Dong. Weißt du, so doch so einen richtig klaren Turnaround. Das ist so eine Spielart, sehr Session-kompatible Spielart, die mir hilft und ich auch das Gefühl habe, das hilft dann auch der Musik. Und wenn dann so Leute so ganz anders sind und dann so komisch vor sich hin wursteln, irritiert mich das immer. Und ich weiß nicht genau, ist das jetzt, soll das jetzt so? Ist das jetzt dein Style oder schwimmst du gerade komplett? Weil es wird dann auch nicht mit der Wimper gezuckt. Form irgendwo. Und anstatt mal so zu gucken, wo bist du gerade, können wir uns mal zunicken. Wird sich irgendwie durchgewurschtelt.
Ja, wenn sie das richtig drauf haben, dann haben sie es eigentlich zu Ende gedacht und gucken dich irgendwann an und schütteln mit dem Kopf.
Ja, das ist auch genial. Stimmt, das könnte man sich mal Mobbing auf der Session mal vornehmen. Wenn man selber aus der Form fliegt, einfach so den Bassisten angucken und ungläubig mit dem Kopf schütteln. Was machst du da, Kollege?
Ja. Okay, also ja, du warst wieder auf einer Session.
Ja, wie läuft's denn bei dir? Hatten wir das hier schon im Podcast? Wir wollten eigentlich Session Report aus Neukölln. Es gibt jetzt eine Session im Donau.
Ich war einmal da, hab mir einen Anzug angezogen. Ich dachte, vielleicht kriege ich einen Gig, also, wenn ich gut aussehe. Ich wollte genauso gut eloquent und gut aussehend rüberkommen wie Gilad Hexemann. Und habe ein Stück gespielt. Dann wurde ich schon wieder abgelöst. Ich glaube, es war Alone Together. Ja, das war ganz nett. Ich fand, ja, können wir auch mal drüber reden, es gibt dann doch eine gewisse Anspannung auf der Session manchmal, ne? So einen, wer kann jetzt, wer darf jetzt, wie verhalte ich mich eigentlich, wie drücke ich aus, dass ich es drauf habe, wie drücke ich aus, dass ich trotzdem cool bin und so. Und ich habe das Gefühl, das haben alle so ein bisschen miteinander und ist dieses sich angucken. Ich gehe auf die Bühne und ich habe es mir echt angewöhnt, die Mitmusiker dann anzugucken und mit denen klar zu kommunizieren.
Ja.
Und ich merke, dass das ist echt ein Ding, das nicht leicht ist, so. Also Leute so auch einen klaren ganzen Satz sagen, so ich schlag vor, Alone Together wollen wir das spielen, und da kommt nur so ein zurück.
Ja.
So, wo man nicht genau ausmachen kann, magst du das Stück nicht, wir könnten noch ein anderes spielen oder findest du es gut, oder das fällt Musikern, die sich nicht kennen, echt schwer, weil da halt auch so eine gewisse Skepsis, glaube ich, dem anderen gegenüber ist. Da kommt jetzt einfach so ein Typ an, den habe ich vorher nie gesehen, wer ist das denn, und der will jetzt hier spielen und so. Wir fangen jetzt nicht hier sofort an abzukumpeln, so. Also das schwingt da alles so ein bisschen mit. Das ist auch Teil der Wahrheit einer Jazz-Session. Genau, ich hatte dann doch das Gefühl, dass so die Stimmung, die ich da zuletzt im Birdland in Hamburg erlebt habe, dann da etwas offener war als jetzt im Donau an dem Abend. Aber es war trotzdem ganz nett. Ja,
muss sich vielleicht auch erstmal so ein bisschen finden da in Donau, ne? Der Session-Vibe. Ja. Birdland ist natürlich etabliert. Ganz schön fand ich, dass Curtis, sozusagen der Haus- und Hofschlagzeuger im Birdland, ist so ein mittlerweile wirklich betagter Herr. Er sagte es gestern auf der Bühne. Er wird jetzt 85 Jahre alt und spielt seit Ewigkeiten auf dieser Session Schlagzeug.
Ja.
Und er hat irgendwie so eine ganz sweete Ansage gemacht zu Beginn der Session. Und zwar sagt er hier, hat die Leute so vorgestellt und hat gesagt, das Tolle an Jazz ist ja, dass hier verschiedene Generationen auf der Bühne zusammenspielen können. Und sagte, hier, das bin ich bin hier der Älteste, das ist der ist in der Urenkelgeneration. Klar, er ist 85, für ihn ist jemand ein 20-Jähriger, ist quasi schon die Urenkelgeneration.
Ja.
Könnte sein, muss gar nicht mehr nur die Enkelgeneration, und dann sei der und der sei aus der Enkelgeneration und dies und so. Das fand ich irgendwie ganz sweet,
ja.
Weil das nochmal darauf hinwies bei einem Gefrötzel hier. Das ist ja das Tolle bei Jazzmusik, Leute auf der ganzen Welt können einfach zusammen spielen.
Genau, unabhängig von Herkunft, Alter und so, spielt alles keine
Rolle. Und auch Alter, genau. Warum eigentlich nicht Alter? Vor allem jetzt gerade, wo diese Session so gut ankommt bei den Kids. Auch wirklich toll, Birdland, jung und alt, ne? Also da sitzen so Jurassic Park-mäßige alte
Dinos.
Herrschaften, ja, die Dinos.
Ja.
Und aber auch wirklich die Gen Zs, die hängen da ab.
Ja. Wie gesagt, und es funktioniert, finde ich, wirklich nur gut, wenn man halt die Gesetzmäßigkeiten ernst nimmt und zu schätzen weiß. Irgendwie, finde ich, ist das auch der Musik gegenüber einfach, zollt man den nötigen Respekt, wenn man einfach sich daran hält. Und nicht sagt, also was du ja machst, wenn du das nicht machst und mit einem Gedicht ankommst, dann drückst du ja eigentlich so eine Respektlosigkeit der Kultur gegenüber aus, die sich da entwickelt hat auf der ganzen Welt. Ich finde das einfach genau, das tut man nicht. Also es ist einfach ungehörig. So. Also weißt du, es gibt ja bestimmte Regeln in kulturellen Veranstaltungen.
Ja.
Du gehst ins Kino, setzt dich hin, guckst ruhig den Film an. Da fängt ja jetzt nicht jemand an zu jonglieren, während irgendwie gerade Schießerei ist oder so.
Mhm.
Und sagt, ich will jetzt hier auch mal mitmachen. Oder du spielst ein Konzert mit der höchsten Eisenbahn. Ne, das ist ja auch nicht so, dass dann halt irgendwie drei Leute vorne dann anfangen, Mallorca-Hits zu singen oder so. Also darauf hat man sich doch geeinigt. Das ist da so, es gibt ein Miteinander, es gibt auch eine Interaktion, aber es gefolgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und das gibt es beim Jazz auch. Und der Jazz drückt manchmal da eine Offenheit oder eine, sag ich mal, Zugänglichkeit aus, das zu erweitern, die eigentlich nicht besteht. Also es gibt genauso dort Regeln. Aber ich habe es zum tausendsten Mal jetzt gesagt. Ja. Regt mich aber wahnsinnig auf.
Das ist einfach nur gelogen, Leute. Wenn ihr den Eindruck habt, Jazz sei irgendwie offen.
Ja, stimmt nicht ganz.
Nein, stimmt nicht.
Ja.
Das ist einfach falsch. So, wollen wir noch mal ein bisschen hier unsere Listen abarbeiten, was wir so an Themen mitgebracht haben.
Ja, kannst du mir vielleicht mal was über dieses Internetphänomen erzählen an Jean Dupetrine? Das ist, da reden ja jetzt gerade alle drüber. Da müssen wir vielleicht mal auch mal kurz
zu. Stand 1. Mai 2026, an dem wir aufnehmen, wir sind ein zeitsouveränes Medium. Angine de Poitrine ist, glaube ich, eine kanadische Band, ein Duo, das, so war mein Eindruck zumindest in den letzten Wochen, das Internet gesprengt hat.
Ja.
Also, falls ihr nichts davon gehört habt, Angine de Poitrine, das heißt übersetzt wohl so viel wie irgendeine Krankheit, ne? Angina, was ist nochmal Poitrine?
Keine Ahnung.
Das heißt sowas wie Leberschmerz oder sowas, glaube ich. Eingedeutscht Brustenge. Angina pectoralis. Okay.
Okay.
Gut. Das bespreche ich nochmal mit der Podcast-Ärztin. Ist eine koronare Herzkrankheit, sagt Google. Wie gesagt, diese Band ist aus Kanada. Ich glaube aus Quebec, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, macht im Duo so eine Art Prog-Rock, Mars-Rock, also so Riffs, krumme Takte, rhythmische Modulation. Die sind zu zweit, Schlagzeug und der Gitarrist spielt so eine Doppelhals-Gitarre-Bass mit Loopstation. Also er macht so kleine Loops live und dann spielen die da irgendwie zusammen. So, das Besondere ist jetzt noch, diese Gruppe hat so ein exzentrisches Aussehen, nämlich so ein bisschen hausbackende Pappmaché-Hüte und so schwarz-weiß gepunktete Klamotten. Und
auch eine eigene Sprache, ne? Die verwenden auch so eine eigene Aliensprache.
Ja, genau, die sind maskiert, also genau, die haben nämlich, die haben so Pappmaché-Masken. Man weiß nicht, wer das ist. Und on top hat der Gitarrist in seine Gitarre so extra Bünde eingezogen, sodass er quasi kleinere Einheiten als Halbtöne spielt, wahrscheinlich Vierteltöne. Und dadurch ist klingt das alles so ein bisschen kleinteilig. So, und was jetzt passierte, es gab von KEXP, das ist so eine amerikanische Radiostation, gab es so eine Live-Session im Internet. Und irgendwie ist das, wie man so heutzutage sagt, viral gegangen. Und in der Folge kam es dann dazu, dass wirklich jedes Musikmagazin, auch jeder Musikkommentator, YouTube und so, irgendwie was über diese Band berichtet. Weil es ja irgendwie ein ganz interessantes Phänomen ist, dass so eine Band mit so einem komischen Kostüm und so einer bisschen entrückten, mikrotonalen Prog-Rock-Musik plötzlich so eine Aufmerksamkeit bekommt.
Genau. Also ist ja quasi innerhalb kürzester Zeit ziemlicher Mainstream gewesen, könnte man das so sagen?
Weiß ich nicht, was meinst du mit Mainstream?
Ja, ist ja einfach jeder, das mitbekommen hat.
Ja, genau, also das das sage ich ja. Es ist ja das, das ging einmal gefühlt einmal durchs Internet. Gut findet.
Ja, ja, genau, wie du schon sagst, so Musik, die eigentlich für erstmal so rüberkommt, als wäre sie Nische.
Ja.
Relativ schnell es hinbekommt hat, in aller Munde zu sein.
So, da würde ich jetzt aber sagen, wenn ich jetzt mir die Spotify-Plays angucke von dieser Band, na gut, 2,5 Millionen monatliche Hörer, das ist schon eine Menge, ne?
Ja, das ist gut.
Aber
ja.
Es ist jetzt auch nicht Taylor Swift, ne?
Nee, es ist auch nicht Taylor Swift.
Also genau, das ist, also diese Aufmerksamkeit, das gucke ich mir mal an.
Ja.
Oh, das ist ja spannend. Ich gucke mir mal dieses Video bei YouTube an. Die ist schon noch nicht im proportional im Verhältnis zu, das höre ich jetzt jeden Tag auf dem Weg zur Schule.
Ne? Also, Frage, ob das möglich ist.
Ja, ja, genau, aber das ist ja, darum geht es ja so ein bisschen. Ne? Also es ist, glaube ich, es ist ja vor allen Dingen, die Aufmerksamkeit ist da, weil es irgendwie spannend ist.
Ja.
Wie findest du es denn? Mal so ganz doof gesagt. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast?
Ich dachte erstmal so, ja, okay, krass, kann ich natürlich nachvollziehen, so diese Inszenierung. Vor allem ziehen sie es ja wirklich durch, dass sie halt auch die Interviews so geben mit dieser Aliensprache und so, ne? Also das ist ja, muss wahnsinnig nervig sein für Journalisten, sich mit denen zu unterhalten, denke ich so. Also einer der Gründe, ich meine, da rede ich später drüber, aber
ich freue mich schon.
Ja, aber das finde ich natürlich erstmal beeindruckend, so, dass man das so sich traut, so das durchzuziehen, weil das ist ja mit einem wahnsinnigen Aufwand verbunden. Guck mal, auch die sind, da sind ja bis zu den Füßen bemalt.
Also ja, genau, die haben so zwei weiß und schwarz geschminkte Füße.
Das muss so anstrengend sein, unter diesen Klamotten da zu performen und so. Und das ist ja nun wirklich auch nicht die leichteste Musik. Erinnerte mich auch so ein bisschen an, gab es nicht auch schon mal so ein Duo, so zwei Mädels, JD und Domi, irgendwas.
Sagt mir nix jetzt.
Auch so frickeliger Kram. Irgendwie auch so Keyboarderin und Schlagzeugerin, die so ganz frickelig Musik gemacht haben.
Ach so, das gab's mal bei, das ist auch so ein Instagram-Ding, ne?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Das ist etwas, was halt sich, glaube ich, medial sehr gut verträgt. Also das ist halt, erinnerte mich deswegen, glaube ich, auch so ein bisschen daran, weil diese Frickeligkeit irgendwie etwas ist, was halt, glaube ich, ziemlich TikTokable ist. Das lässt sich gut darstellen als virtuos und hochwertig in so kurzen Formaten. Und deswegen würde ich sagen, hat sich das auch sehr gut verbreiten können. Ja, die Musik finde ich erstmal dann auch, kann man ja nicht schlecht finden. Aber es ist natürlich auch nichts, wo ich denke so, oh, das setzt jetzt wahnsinnig viele Gefühle bei mir frei. Aber man muss ja anerkennen, dass das...
Ist halt keine Male-Manipulator-Musik, muss man dazu sagen. Nee,
das nicht, genau.
Also kann es dir eigentlich nicht gefallen.
Ja, es ist jetzt auch keine Musik, die so rüberkommt, als würde sie viel Freiheiten lassen. Obwohl sie so mit ein bisschen mit so einer gewissen Jazz-Ästhetik spielt, ist es eigentlich ja keine Jazzmusik, sondern alles durcharrangiert, oder? Also da wird jetzt nicht viel improvisiert oder so. Also
improvisiert wird da wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich im Schaffensprozess, das klingt schon wie Musik, die, wo man vielleicht sich so einfach so rifft zusammen im Proberaum.
Genau, aber genau, eigentlich sind es Riffs.
Ja, ja, das ist so Prog-Rock trifft es vielleicht noch am ehesten. Ich finde, es hat halt so ein bisschen so einen Punk-Hardcore-igen Sound, weil es jetzt nicht so Metal-mäßig irgendwie super fett verzerrt ist, sondern eher so ein bisschen... Klingt eher so ein bisschen klein und knarzig.
Ja.
Ist Rockmusik im weitesten Sinne.
Im weitesten Sinne, ja. Im Gesamtkonzept für mich ist das irgendwie beeindruckend. Ich würde mir das aber jetzt nicht auf die Ohren hauen, wenn ich unterwegs bin, glaube ich. Also das glaube ich nicht, ja. Ja. Und du?
Ja, aber ich glaube, womit wir es zu tun haben, ist so ein Phänomen, wo auch Optik und Musik zusammenkommt. Also einmal, und dem würde ich jetzt gerne auf den Grund gehen, wieso passt das vielleicht möglicherweise gut in die Zeit? Also ich glaube, das ist eine Musik, wenn man die nur auf Platte hören würde, würde man sagen, ja, das ist hier so Prog-Rock. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, dass diese Mikrotonalität, dass mir das auch erst beim zweiten Hinhören wirklich aufgefallen ist. Mhm. Also, weil ich das als erst, das klang so ein bisschen nach so Glitches oder so, sind das komische Bendings oder sowas?
Genau, das könnte es ja auch
ja,
sein.
Ja, ja, genau. Das und das also, gebändet. Bis ich wirklich geschnallt habe, hier ist das Konzept, sind wirklich diese Vierteltöne. Mhm. Ja, habe ich auch einen Moment gebraucht, gebe ich ehrlich zu. Das ist natürlich nochmal speziell. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch, man sieht diese beiden Personen mit diesen Pappmaché-Kostümen und diesen Punkten. Es ist irgendwie ein ganz klarer Look. Also schwarze Punkte auf weiß und weiße Punkte auf schwarz und Pappmaché-Köpfe. Das ist irgendwie so sehr, sehr klar visuell vom Konzept. Es ist aber trotzdem, hat so ein bisschen was Selbstgebasteltes. So diese Pappmaché-Köpfe. Es sieht überhaupt nicht hochwertig aus, sondern es sieht so, ich finde, man könnte auch auf der HFBK-Jahresausstellung sein oder sowas. Und da würden Leute, hätten da so eine schabernackige Performance eingeprobt.
Es wird ja auch gesagt, dass eigentlich keine Band ist, sondern so ein Art Project.
Ja, ja, genau. Also es hat ja auch so Art Performance Aspekte. Das ist das eine. Dann aber dadurch, dass man sieht in diesen Kostümen, das macht natürlich erstmal Spaß. Also auch gerade dieser Schlagzeuger, dem seine Pappmaschinen-Nase immer so schlackert. Das sieht natürlich auch wirklich drollig aus beim Spielen. So, jetzt gibt es aber das Phänomen, das ist ja geloopte Musik. Das heißt, er spielt erst den Bass ein, dann die Gitarre drüber, dann macht er den Bass wieder aus, da kommt noch ein Loop, also er hat so einen Looper. Und das sieht man auch in diesem Video immer, er tritt diese Pedale und spielt dazu. Jetzt ist das aber trotzdem irgendwie sehr nachvollziehbar. Da redest du ja manchmal darüber, die Nachvollziehbarkeit der Musik auf der Bühne. Du hast ja irgendwann mal gesagt, komisch, vielleicht langweilen mich Synthesizer auf der Bühne so ein bisschen oder Computer auf der Bühne, weil ich gar nicht mehr verstehe, was da genau passiert.
Ja, genau.
Ja. Jetzt könnte man ja sagen, das war ein Gedanke, den ich hatte, so ein Loop-Pedal, wieso ist denn das jetzt eigentlich besonders nachvollziehbar? Weil das ist ja eigentlich auch so ein bisschen künstlich.
Ist es, ja, genau. Weil es wird halt einmal vorher eingespielt und mittlerweile ist man das dann halt gewohnt, genau, dass man weiß, das kann geloopt werden, das kommt dann wieder und so, aber ja.
Das ist nämlich auch meine Theorie, dass für uns in den letzten 20 Jahren die Kulturtechnik Loop-Pedal so etabliert hat, dass heutzutage auf der Bühne, wenn jemand auf der Bühne was loopt, nicht mehr man im Publikum steht und denkt, was ist da? Bitte, der spielt das und da, der
kann noch was drüber
spielen. Was? Das sagt genau. Oh,
das klingt, dieses eine Cello klingt wie ein ganzes Orchester.
Und dann ist noch ein Chor. Wow, zwei Stimmen gleichzeitig. Also, dass wir sind mittlerweile das so gewöhnt, weil tatsächlich Ed Sheeran steht im Stadion alleine mit seiner Loopstation. Ja. Also es ist quasi, die Loopstation ist eine Kulturtechnik, an die wir uns gewöhnt haben. So dass wenn wir jetzt jemand sehen mit einer Loopstation und sehen, da spielt jemand was, dann tritt er irgendwo drauf, dann spielt er was anderes, ich höre das von eben, aber weiter, ist das für uns völlig klar. Das war nicht immer so. Ich habe mich gefragt, ist meine erste konkrete Erinnerung an der Loopstation? Und ich weiß noch, dass ich mal ein Video gesehen habe, auch bei YouTube von Katie Tunstall. Kannst du dich noch an die erinnern? Und die hat immer so Loops gemacht mit Gitarre, so eine Singer-Songwriterin. Mhm. Und das waren so frühe Loopstation-Erinnerungen von mir. Und auch so gerne mal so aus der Fußgängerzone.
Ja, klar.
So, dieses Geloope. Und es war auch lange beim Loopen auch so, dass jemand eine Gitarre genommen hat und dann hat er erstmal bum, 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 Loop, Klick, bum, gisch. Bubum, schreng, bubum, schreng, schrada da 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 du du schreng, dung di dung di dung di. Da wurde erstmal so ganz kompliziert so eine Textur aufgebaut, das wollte ich jetzt gerade vormachen, dass man so drei oder vier Layer so übereinander loopt und dann wird endlich losgesungen.
Ja.
Das war auch so ein bisschen ermüdend an diesem Loopstation musizieren, finde ich, dass man irgendwann so das Gefühl hat, ich kriege jetzt immer erstmal diesen, das ist so wie so ein Making-of. Ich muss jetzt mir immer diesen Prozess angucken, bis dieser Loop steht und dann sagt, wow, das ist ja ein richtiger Loop und nur eine Person macht das alleine mit ihrer Gitarre, wow. Und das finde ich jetzt bei Angine de Poitrine ganz interessant, dass es da nicht so ist. Ja. Also sondern die spielen irgendwie gleich, es gibt einen Beat und dann ist auch teilweise der Witz an der Musik, dass quasi das Riff gleich bleibt, nur das Schlagzeug moduliert den Groove und so. Es ist nicht so ausgestellt, Achtung, guck mal, ich bin Loop.
Ja, genau.
Das finde ich so ganz angenehm, aber genau. Also diese Nachvollziehbarkeit. So, und das finden die Leute jetzt irgendwie spannend.
Ja. Und das ist ja eine positive Entwicklung. Also ich meine, wir hatten, glaube ich, beide diesen SBL-Podcast dazu
gehört. Ja, genau, können wir empfehlen, genau. Scott Space Lessons haben so ein 20-Minuten-Gespräch darüber, fand ich gut. Rick Beato hat auch eine Folge drüber, genau. Alle haben schon eine Folge dazu gemacht, deswegen meinte ich auch zu dir, können wir da mal drüber reden.
Ja, genau.
Wir sind wieder late to the party.
Da sind wir late to the party, aber das ist ja auch ganz gut, dass man dann irgendwie rausfinden kann, welche Statements einem dazu gefallen. Und zwar, dass es da gesagt wird, was ich wirklich absolut teile, ja, ob man die Musik jetzt gut oder schlecht findet, ist eigentlich so ein bisschen egal. Die leisten ja Verbreitungsmöglichkeiten für abseitige Musik. Also ja. Wenn es halt über Engine de Poitrine möglich ist, dass Leute sich öffnen für krumme Takte, ja. Für ne, Mikrotonalitäten ja. und so, und das dann im Mainstream stattfinden kann, dann ist das ja eine positive Entwicklung. Sie verglichen das mit Flea.
Ja, genau.
Der ja jetzt auch ein Album rausgebracht hat mit der Ansage, ich habe jetzt hier zum Jazz zurückgefunden, aber halt eigentlich da keinen großen Background hat und natürlich alle Medien stürzen sich drauf. Und wie die Amerikaner sagen, die Jazzmusiker würden das Ganze kommentieren mit einem Eyebrow. Also
ja,
stink skeptisch. Eye. Ja. genau, weil er ja quasi den ganzen Struggle eines Jazzmusikers gar nicht mitbringt und diese ganze Arbeit, sondern einfach sich von oben raufsetzen kann.
Ja.
Und dann meinten sie, ja, das ist ein valider Kritikpunkt. Auf der anderen Seite muss man sagen, er kriegt es hin, diese Art von Musik halt in den Mainstream zu bringen. Und das ist doch erstmal eine positive Entwicklung. So, das ist ja zum Vorteil für alle. Das ist so deren Take. Genau. Finde ich ein ganz versöhnliches Argument auch.
Ja, ja, ich würde da gerne nochmal, wenn du bei Flea bist, so ein bisschen darauf hinweisen, wir haben ja vor 2 Wochen schon mal über Flea gesprochen in der Folge, da könnt ihr nochmal reinhören. Wir haben ja da gesagt, interessant, dass wir in der Zeit leben, wo jemand wie Flea, also so ein echter Rockstar, sage ich mal, sich öffentlich hinstellt und sagt, ich liebe Jazz, ich liebe gute Musiker, mir ist Handwerk total wichtig, ist gemeinsam Musik machen total wichtig. Also ich glaube, wir haben vor 2 Wochen schon auch gesagt, komisch, irgendwie habe ich das Gefühl, vor 10 Jahren oder so hätte man sowas eher nicht so gesagt, da war das nicht so im Zeitgeist. Und auch nochmal Full Circle, wir sprachen über diese Session, Jam Session, dass da so viele Kids sind, da scheint es ja auch irgendwie ein Bedürfnis und eine Neugier zu geben, auch an diesem Prozess des Musikmachens.
Ja.
Genau. Und da würde ich gerne mal überleiten mit dir zu der Fragestellung, die sich irgendwie so ein bisschen aufdrängt, die ich auch an mehreren Stellen gehört habe, passt Engine de Poitrine jetzt besonders gut in diese AI-Zeit? Weil wir haben es ja zu tun mit einer Welt, wo wir seit 10, 15 Jahren diese Musikproduktion immer uninnovativer, immer plastikmäßiger, immer hochglanzmäßiger, ausproduzierter werden. Ja. Also ist zumindest so ein oberflächlicher, vielleicht leicht kulturpessimistischer Eindruck. Aber man hat das Gefühl, Musik klingt schon seit 10 Jahren wie AI und generisch. Jetzt gibt es wirklich AI, jetzt wissen wir nicht mal mehr, was ist eigentlich AI und was nicht. So, und jetzt These, sowohl jemand wie Flea, der sich auf Jazz bezieht, als auch diese stark besuchten Jam-Session, als auch eine Band, die so mit selbst gebastelten Vierteltongitarren und Pappmaché-Kostümen und geschminkten Füßen jetzt so eine Musik macht, haben wir es jetzt hier schon quasi mit einem Backlash auf AI zu tun? Dass man sagt, ich suche das Imperfekte, ich suche auch eine Musik, die mich wirklich überrascht, die man wahrscheinlich nicht prompten würde.
Ja, die noch gar nicht quasi den Hintergrund mitbringt. Also es kann gar nicht, Maschinen können noch gar nicht trainiert darauf sein, derartige Musik halt zu generieren oder so, ne? Genau. Also du kannst ja noch relativ über die Wahrhaftigkeit noch relativ sicher sein, wenn du sowas siehst. Obwohl es ja so krass inszeniert ist und daran fiel es ja auch überhaupt nicht mit dem eigentlich ja auch immer noch großen Interesse an authentischem irgendwie bespielt, sondern eigentlich eher Gegenteiliges. Und trotzdem wird dem dann irgendwie eine Wahrhaftigkeit anerkannt, ne? Also das ist, finde ich auch sehr interessant.
Ja, wollte ich auch mit dir drüber reden. Das ist nämlich interessant, dass wir so. Es kommt ja auch noch bald die 10er-Folge. In der 0er-Folge haben wir schon mal drüber gesprochen, so über dieses Folk-Revival, ne? Also so echte, authentische Singer-Songwriter mit echten Gefühlen und so. Das ist ja auch so ein bisschen so diese Indie- und Songwriter-Ursuppe.
Ja.
Wenn wir jetzt sagen, Angile Portrine ist irgendwie eine authentische, ich probiere diesen Namen mal möglichst schnell zu sagen. Damit ich den bloß nicht gut aussprechen muss. Bei Angile de Portrine haben wir es ja mit der anderen Form von Authentizität zu tun. Also wenn man diese Band in die Nuller boomen würde, würde niemand sagen, wow, das ist ja super authentisch.
Ja, genau,
sondern
genau,
wir 2026 als authentisch wahrnehmen, sind ja selbst gebastelte Kostüme und ein schräges Konzept. Und da können plötzlich Leute auch Masken tragen und fühlen sich echt an. Das ist ja total ein ganz interessanter Shift.
Ja, genau. Weil man das Gefühl hat, das ist nicht promptbar.
Ja, genau.
Ja, absolut. Ja, stimmt. Ja, es ist interessant.
Also weil authentisch ist, also ich glaube so dieses Medienauthentisch ist ja fast so ein bisschen durchgespielt. Haben wir auch mal eine Folge gemacht, oder ich kann mich erinnern, dass wir uns auch mal so über so Ehrlichkeit und Authentizität in Pop unterhalten haben. Das ist ja auch, oder jetzt, wo du Sing meinen Song gespielt hast, irgendwie so Leute, die so voll nett und nahbar sind, ist ja fast durchgespielt.
Ja.
Medial. Also wir kommen ja auch aus einer Zeit, wo dann immer so unsere knuddeligen Stars zum Anfassen und so.
Ja, ja, und dann wird immer von den Familien erzählt und dass sie jetzt gerade an einem Ort sind, wo sie ganz bei sich sind und hat noch eine schwere Zeit vorher und so. Also es ist echt ja nicht zu ertragen. Machst du Hotel Matze an, du hast halt immer wieder dann diese Nasen, die das erzählt, so jetzt ist gerade wirklich, das Album ist auch wirklich ganz besonders, also es ist mit so vielen echten Menschen entstanden und so, und es war echt auch nicht leicht so die letzten Jahre, aber jetzt habe ich echt so zu mir gefunden und so, echt, es ist ja nicht zu ertragen so, ne?
Ja.
Also diese Geschichte. Also das ist ja so promptbar.
Ja, aber interessant, ne? Es hat sich wirklich verschoben. Wir lassen uns heute von Kultur begeistern, die uns überrascht durch was Unvorhersehbares oder vielleicht irgendwas, was unsere Hörgewohnheiten bricht oder sowas. Und da wäre die These, passt das vielleicht besonders gut in diese Zeit, wo alles irgendwie dann doch so erwartbar ist und auch alles irgendwie perfekt und auch alles immer verfügbar, dass wir uns wirklich freuen über eine Vierteltongitarre im Pappmaché-Kostüm, weil wir nicht mit der gerechnet haben.
Genau, weil es eine Überraschung, es bietet eine Überraschung, die wahrscheinlich, die man so nicht mehr gewöhnt ist, und dadurch ist man davon wahrscheinlich irgendwie begeistert und teilt es und so, weil das halt genau irgendwie einen Impuls in einem liefert, wo den man lange nicht mehr wahrgenommen hat, vielleicht auch in der Musikindustrie. Das kann schon sein. Trotzdem, es ist auch so, dass es natürlich Angile de Portrine keine Innovatoren sind mit jetzt all diese Dinge, die halt jetzt in den Mainstream in Anführungszeichen gebracht haben, sind natürlich Dinge, die im Jazz schon längst ausprobiert wurden und so, aber genau.
Auch in diversen Prog-Rock Musik, das gibt es alle schon. Das ist eine Band, die hat ein Momentum, sag ich mal.
Hat ein Momentum.
Weil da und vieles halt, zusammenkommt, ja.
Genau, und hat es halt durch die Art und Weise, wie sie es verkauft, hinbekommen, es halt wirklich an Mann zu bringen, so dass halt Leute sich dafür, also wirklich alle Leute dafür interessieren.
Ja.
So für so nerdigen Kram wie Vierteltöne.
Ja, meine Theorie ist auch, also dadurch, dass dieser Look irgendwie clean und irgendwie freundlich ist, ist der auch überhaupt so massentauglich. Es gibt, also wenn man es noch einen Tick mehr Richtung, was weiß ich, abseitig gedreht hätte, wäre es vielleicht auch schon wieder nicht mehr so leicht zu greifen. Also es ist ja auch gerne im Rockbereich gern mal so düster und blut und brutal, gewaltvoll oder sowas in der Ästhetik, ne? Also wenn ich jetzt an Metal denke oder sowas, das ist da ja gar nicht, sondern das ist ja irgendwie eher so, hat ja eher so ein bisschen so eine Schwarz-Weiß-Zirkus-Ästhetik, sag ich mal, ne? Ja. Also die funktioniert auch irgendwie gut in, so, die ist irgendwie auf dem Punkt.
Ja. Also wir sind ja nun auch der Berichterstattung über diese Band erlegen, deswegen können wir nicht genau sagen, wie es wirklich ist, aber es scheint so zu sein, dass die halt diese Interviews tatsächlich auch nur geben mit diesem dieser außerirdischen Sprache und so. Mhm. Das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, wenn das wirklich so ist, absoluten Maximum Respekt. Ich hatte mal Ähnliches vor, ich bin sofort gescheitert, ich weiß noch, wie...
Erzähl mal, was heißt das?
Ich habe ja nun Lambert entworfen und wollte da großes Mysterium drum bauen und so, und am Anfang habe ich die ersten Konzerte, die ich gespielt habe, ich auch nicht gesprochen, sondern habe so Zettel in die Höhe gehalten und solche Sachen. Ja, ja. Und die beiden, mit denen ich das entworfen habe, die waren auch überhaupt nicht zufrieden damit, als ich anfing zu sprechen. Also die fanden das eine absolute Fehlentscheidung. Für die war das ein Kunstprojekt so und das passte nicht in deren Ästhetik. Andererseits, ich wusste nicht, wie ich es anders machen soll und ich dachte so, ich brauche irgendwie einen Zugang zu den Leuten.
Ja.
Genau, ich habe davon dann Abstand genommen, irgendwie mich zugänglicher gezeigt, und ich erinnere mich auch, dass es aber auch gar nicht durchzuziehen war. Also ich hätte mich nicht in ein Interview setzen können und da mit Maske sitzen können. Ich habe darüber natürlich nachgedacht, so, aber habe davon Abstand genommen. Und die ersten Artikel, die dann erschienen, waren ja auch gleich so, ja, der sieht ja, also wenn wir mit dem reden, dann sieht er ja ganz normal aus, der benutzt das nur für die Bühne. Mhm. Ich weiß auch, dass ich ja beim ersten Konzert, wo ich, glaube ich, Nils Frahm in Düsseldorf supportet habe, komme ich da so hin und denke auch so, ja, wie mache ich das denn jetzt irgendwie, dieses Mysterium aufrechtzuerhalten und so, hoffentlich treffe ich keinen und so. Und dann ist da ein Haustechniker, Markus, aus Köln, liebe Grüße, aus dem Stadtgarten. So, er meint, ja, moin, was machst du denn hier? So, und es ist also dieses ganze Konzept, was man sich dann so überlegt, ist dann halt also in diesen deutschen Pop-Strukturen halt einfach gar nicht möglich, weil ich da ja auch schon einfach eine Geschichte mitbrachte, wo ich einfach, ja, schon einige Jahre auf Tour war und so. Das jetzt irgendwie zu sagen, nee, ich bin aber jetzt jemand anders, ich rede nicht mit dir und so. Also für mich nicht möglich. Deswegen beobachte ich das natürlich auch mit einem gewissen, ja, gewisser Bewunderung und einem Neid, dass die das so durchziehen und hinbekommen. Also wenn es wirklich so stimmt.
Ja, ich glaube, das sieht auch nur von außen so aus. Ich glaube, bei dieser Band ist es so ein bisschen wie bei dir. Am Ende des Tages interessiert wirklich eigentlich, glaube ich, keine Sau, wer das in Wirklichkeit ist. Also es hat sich ja bei dir auch so ein bisschen rausgestellt. Ich weiß nicht, ob ich das so da sagen darf oder ob du das despektierlich findest. Es ist ja am Ende des Tages, hat sich ja jetzt über die Jahre gezeigt, so scharf sind die Leute jetzt irgendwie gar nicht drauf zu wissen, wer du in echt bist, weil es auch gar nicht so spannend ist,
glaube ich. Nee, ist gar nicht so spannend. Und die Geschichte immer zu behaupten, das weiß keiner, ist eigentlich die immer übernommen wird. Ich war gestern Radio 1 beim Interview.
Ja.
Die Moderatorin, die war so aufgeregt, weil sie immer noch der festen Überzeugung war, da kommt gleich ein Typ mit einer Maske.
Ach so.
So. Und dachte, wie soll ich dem denn begegnen und so? Und dann kriegst du halt, die gleichen Fragen gestellt, wie die ich auch vor 12 Jahren schon gestellt habe. Warum die Maske?
Ja.
Bist du Neoklassik? Was hat's mit dem Titel auf sich und so?
Ja.
Also, genau, es gäbe ja zum Beispiel über diesen Podcast mittlerweile Möglichkeiten, sich da auch mal was anderes zu überlegen, aber beziehungsweise rauszufinden, dass das nicht diese Behauptung, die im Promotext vielleicht immer noch irgendwo steht, nicht unbedingt die gelebte Wahrheit ist. So, ne?
Ja.
Aber naja, muss man natürlich Recherchearbeit leisten. Und das kann man ja so Öffentlich-Rechtlichen auch nicht immer zumuten. Das
Nein,
ja, dafür gibt es dann so Formate wie Reflektor-Podcast oder so.
Ja, schöne Grüße, genau, wo wirklich nochmal was vorbereitet wird. Wo
sich Jan Müller wusste, dass ich 16 Veröffentlichungen gemacht habe. Das wusste bisher keiner, inklusive mir.
Ja, das ist jetzt auch mal ein neuer Sport, immer zu referenzieren. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es so ist. Ich konnte mich vor, was weiß ich, glaube ich, vor 15, 20 Folgen auch irgendwann mal nicht halten und habe dann einen großräumigen Rant über die Lieblosigkeit, mit der öffentlich-rechtliche Medien Musikinterviews gestalten.
Da will ich jetzt nicht ganz einsteigen, so, sondern es war ja irgendwie trotzdem ein nettes Gespräch. Und dann kann ich nochmal auch ansagen, hier Konzert und so. Und es war total nett. So.
Ja.
Aber natürlich ist es halt, es sind die gleichen Gespräche, die ich die letzten 12 Jahre führe.
Es wäre einfach mehr drin. Es wäre einfach, es könnte ein bisschen mehr drin sein, als warum die Maske, woher kommt der Name, wie habt ihr euch kennengelernt? Und spielt ihr gerne in Köln. Das ist so ein bisschen durch. Wie gesagt, ich glaube jetzt hier bei Angine de Poitrine, es wäre auch egal, wenn man wüsste, wie die aussehen. Ich glaube, das ist total richtig, was du sagst. Es geht auch eher um die Erzählung, dass man sagt, ah, das sind Leute mit Maske und man sieht nicht, wie die aussehen. Ich glaube, wenn es ein Bild von denen ohne Maske gäbe, wäre es schon wieder geil. Wäre es auch völlig egal.
Ja. Naja, in jedem Fall, wir können dankbar sein, dass die halt abseitige Musik, Stile, instrumentale Musik in den Mainstream tragen, das ist eine schöne Sache. Danke dafür.
Genau, also irgendwie spannend. Und dann haben wir zumindest auch mal was dazu gesagt. Hast du noch was, um den Podcast auf eine heitere Note enden zu lassen? Oder vielleicht auch ganz düster?
Was ganz Düsteres. Ja. Vielleicht nur noch mal kurz, also ich bin dran an so einem Buch über Django.
Ja.
Seitdem wir über Django geredet haben und von Jens darauf aufmerksam gemacht wurden, dass es ein interessantes Thema ist, lässt uns das ja nicht los. Hin und wieder tauschen wir uns dazu aus. Jedenfalls hatte der auch schon Schwierigkeiten mit dem Tourmanagement.
Erzähl.
Ja, der hatte eine Spanien-Tour angefangen zu spielen und musste sie nach der Hälfte verlängern, weil das Tourmanagement mit den Gagen durchgebrannt war.
Oh.
Also, passt auf, wen ihr da bucht. Das kann leicht passieren. Ne? Vor allem damals wurde natürlich mal alles Cash eingesammelt. Und dann ist die Kasse mit auf Tour und so. Erinnere ich ehrlich gesagt auch noch diese Zeiten, dass ich Cash nach dem Gig in dieses kleine Kabuff, in das Büro des Clubbesitzers gegangen bin und dann wurde mir irgendeine Abrechnung vorgelegt und ist das Cash mit durch die Gegend getragen worden und so. Ist ja auch gut. Wir wollen niemanden darauf aufmerksam machen. Ich habe es natürlich nie gemacht, alles immer versteuert, aber die Möglichkeit bestünde, ist dann an der Steuer vorbei. Und so.
Ja, mittlerweile natürlich alles voll digital, also sogar der Merch, ne? Wir sind jetzt auch wirklich angekommen im auch in Deutschland im Kreditkartengame. Also das heißt, am Merch mit Karte bezahlen. Ist noch nicht so lange so. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich bin zumindest so alt, dass es früher hieß vom Tourmanager am Ende des Konzerts, Leute, ich gehe nochmal zum Veranstalter Abrechnung machen.
Genau,
das Abrechnung gibt es machen. Ja gar nicht mehr. Das wird ja, glaube ich, alles irgendwie per Mail gemacht, oder?
Ja, aber ich erinnere das auch noch. Ich habe das auch. Das war mal ganz schön dann. Den Batzen Kohle mit nach Hause zu nehmen. Ja, viel war es ja nicht. hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Aber man hatte immer das Gefühl, man wird verarscht.
Ja, ich weise nochmal hin, Django Reinhardt. Ich mache das ja manchmal so, dass ich einfach dann, wenn mich irgendwas interessiert, dann gebe ich so einen Namen ein, entweder in meiner Podcast-App oder auch gerne mal so wofür Rundfunkgebühren, auch beim Öffentlich-Rechtlichen gerne mal. Und da habe ich eine Sendung gefunden, die ich dir auch geschickt habe. Django Reinhardt, König des Gypsy Jazz, Radio Wissen von Bayern 2 vom 27.09.2022.
Der Podcast, ja, genau, großartig.
Ja, fand ich nämlich gut, möchte ich mal sagen, ja. Da ist die absolute Power des Öffentlich-Rechtlichen, weil ja. Da ist, saß eine Redaktion, die gesagt hat, wir laden uns mal jemand ein, der selber Gypsy Jazz Gitarre spielt, und da gibt es dann auch so ein kleines Tutorial. Fand ich sehr gut. Da wird dann wirklich im Radio mal dieser Anschlag demonstriert und die Lines, und es wird wirklich auch so, natürlich auch für Laien nachvollziehbar erklärt, wie spiele ich denn eigentlich Gitarre mit einer verbrannten linken Hand und sowas, vernarbten. Also Empfehlung nochmal zum Wochenende.
Django, genau, Reinhardt, da wird auch das Gypsy Vibrato Jazz eingegangen und sowas, ne? Ja. Das Django-typische Vibrato und so wird vorgemacht. Dann wird vorgemacht, wie man die Akkordbegleitung am besten spielt. Ja. Ne? Die 2 und 4 immer ein bisschen lauter als die 1 und 3. Was ja so ein bisschen die Möglichkeit ja bietet, ohne Schlagzeuger zu spielen, und dadurch ist man so mobiler und so. Also das ist, Django wollte ja auch immer wieder zurück in den Wohnwagen. Also der hat es ja oft nicht ausgehalten, irgendwie eine feste Wohnung zu haben. Er wollte immer in so einem mobilen Gerät unterwegs sein. Und da passt die Musik natürlich besonders gut zu.
Wie halt Gunter Gabriel in seinem Hausboot quasi.
Ja. Also Gunter Gabriel ist der
deutsche Django Reinhardt.
Deutsche Django Reinhardt. Oder Django Reinhardt ist der Gunter Gabriel der Jazzgitarre,
ja, könnte man auch sagen. Ja. Also, aber vielleicht machen wir auch gar keine eigene Folge, sondern wir einfach so über die nächsten 30 Folgen machen wir immer so 3 Minuten Django Reinhardt
am Ende. Bin ich eigentlich dafür.
Und dann schneiden wir es zusammen, Director's
Cut. Ja, genau. Kann man irgendwann das nochmal die extra Folge machen. Ich bin eigentlich dafür, dass man das so häppchenweise auch jetzt
in sehr gut, ja. Ich habe auch genau auch andere heiße Jazz-History-Themen wieder im Köcher, die ich noch nicht fertig vorbereitet habe. Aber ich würde fast sagen, wir können uns mal verabschieden von unseren kleinen Mäusen da draußen, oder?
Würde ich auch sagen.
Okay.
Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Macht's gut, Leute. Ach so, du musst noch was zum Ende sagen.
Ach, ich muss noch was zum Ende sagen. Und zwar öffne ich da hier mein Dokument, um euch zu sagen, dieser Podcast ist schweineteuer und ihr könnt uns aber Geld spenden oder solltet es auch. Das ist so ein bisschen wie der Ablasshandel im Mittelalter. Ihr kommt in den Jazzhimmel, wenn ihr uns Geld spendet, unter buymeacoffee.com/lkjazz oder ko-fi.com/lkjazz. Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten gibt es da. Apple Pay, PayPal, Kreditkarte.
Ist auch in den Shownotes, ne?
Ja,
ist
in den Shownotes, alles in den Shownotes. Am allergeilsten ist aber bewerten und kommentieren unter die Folge und weiterempfehlen an eure Freunde.
Da machst du jetzt aber so eine Hierarchie auf. Du findest bewerten und kommentieren besser als Geld geben. Ich würde sagen, Geld geben ist auf 1.
Ich finde alles gut. Alle Aktivitäten sind erstmal gut. Muss ich sagen.
Genau. Schön, mein Kommi. Das aktiviert den.
Ja, und ihr macht das auch. Ich merke das, Leute. Ihr seid super. Ihr seid wirklich die allerbesten Lieblingsimpros. Wir werden hier einen richtig schönen Sommer der Liebe 2026 zusammen haben. Achtung, Konzerte. Ich kündige mal Konzerte von Lambert an von dir. Du bist auf Tour und ich darf auch mitspielen zu sehr vielen Gelegenheiten. Ich freue mich schon nächste Woche auf unseren Ausflug nach Prag. Wiederum sind unsere Ausflüge nächsten Monat nach Nürnberg, München und Dresden in den Herbst verschoben. Das hat sich so angeboten, weil man gesagt hat, Leute, das mit dem Vorverkaufsneurose allerorts, ne? Wenn nicht genug Tickets da sind, dann ist das dann oszillieren die Veranstaltungen. Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt bot sich an, der Lambert ist auf Tour im Herbst. Es gibt auch eine neue Platte. Und da konnte man quasi auf einem kurzen Dienstweg diese Konzerte verschieben.
Hast du gesehen? Ich hab da sehr große Transparenz walten lassen, diesmal auch in meinem in meinem Instagram-Statement.
Ja, möchtest du was zu sagen? Ich habe es nicht gesehen. Ja, sag mal.
Ja, ich habe einfach gesagt, das ist ja schön, aber da könnte man schöne Konzerte spielen, aber Veranstalter werden zunehmend nervös. Das reicht nicht. Das sind zu wenig Tickets. Deswegen geben wir den Veranstaltungen jetzt nochmal irgendwie ein paar Monate, weil wir ja auch in all diesen Städten schon gespielt haben und da eigentlich immer viel los war. Und vielleicht muss erst das Album raus sein, was weiß ich. Aber so geht's halt offensichtlich mittlerweile nicht mehr. Lange Zeit ging das ja gut. Also, dass man halt irgendwie gesagt hat, nee, in den letzten ersten Tagen kaufen die Leute immer noch und so. Das scheint jetzt irgendwie sich, da scheint es einen Shift zu geben. Die Veranstalter wollen da mehr Planungssicherheit und wollen, dass ihr einfach früher Tickets kauft. Ja. Und passiert halt sowas. Muss ich mit leben, finde ich natürlich auch nicht super. Aber zum Glück gibt es ja eine Tour im Herbst, wo man das ganz gut einbauen kann. Ja.
Ja, mich nervt es langsam so ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, das Publikum wird auch so die ganze Zeit so gemaßregelt. Also man ist in dieser unangenehmen Situation als Band oder Künstler, sich irgendwie immer so hinzustellen und zu sagen, na, ein paar von euch waren lieb und haben Tickets gekauft, die anderen waren aber leider nicht brav. Und jetzt wird verschoben. Und es ist irgendwie scheiße. Und wir müssen da irgendwie mal rauskommen. Ich hoffe, die Zeiten ändern sich mal irgendwie wieder. Aber es ist wirklich lästig. Machen wir auch nochmal, machen wir nochmal an anderer Stelle.
In Dresden ist, muss ich auch nochmal sagen, hat es auch was mit so gewissen, jetzt gehen wir da kurz mal rein, hat es auch was mit gewissen Veranstaltungsstrukturen zu tun. Die Anzahl der Leute, die wir da haben im Vorverkauf, hätte ja gereicht, wenn jetzt zum Beispiel die Dresden-Tonne uns direkt gebucht hätten, dann wäre das ein voller Abend gewesen, der da so jeden Abend nicht stattfindet. Das muss ich auch sagen. Also es gibt dann ja auch einen gewissen Anspruch dann an bestimmte Künstler und noch irgendwelche Agenturen, die da dazwischen hängen, die dann halt die Promoarbeit leisten. Wo halt einfach dann mehr Druck auf dem Kessel ist.
Ja.
So. Und das ist halt irgendwie auch schade, weil eigentlich kannst du bei knapp 100 Leuten in Dresden in der Tonne, ist es eigentlich voll.
So. Ja, also da passen wahrscheinlich 200 rein, aber jetzt wäre dann nicht peinlich, mit 100 Leuten ein Konzert zu spielen. Was ich jetzt speziell im Fall von Dresden, jetzt reden wir mal drüber, so ein bisschen schade finde, ich weiß nicht, oder ist das, war das so ein KI-Gag von dir oder stimmte das wirklich, dass es quasi so ein Stadtmagazin gibt in Dresden, wo du auf dem Cover warst?
Ja, genau, da war ich auf dem Titelbild. Genau.
Ja, was ich wirklich so ein bisschen schade finde, dass man irgendwie, also dass quasi so ein Stadtmagazin aus dem Druck kommt, also das ist, glaube ich, so eine Gratiszeitung, die so ausliegt, ne? So wie
genau, so
wie Prinz oder was es da früher gab. Ja. Und da ist dann halt Lambert auf dem Cover und dann
wird das Konzert da
angekündigt, wo man so sagt, ey, Leute, ja, also das ist doch jetzt, also weil im September machen sie es wahrscheinlich nicht nochmal aufs Cover. Aber gut, das sind so die kleinen Wehwehchen des Veranstaltungsgeschäfts. Es bleibt beschwerlich. Aber wie gesagt, kauf Tickets und dann gibt es übernächste Woche endlich die große Lambert-Gala. Du hast es geschafft, das ist eins vor ZDF-Vorabendshow.
Ja, oder Giovanni Zarella wird moderieren natürlich.
Genau, jetzt, nämlich Lambert and Friends in Hamburg und Berlin.
Ja, gut. 13.05., 17.05. mit tollen Gästen, illustren Gästen
wie
Cat Frankie, Mackis, Tristan Brosch, Goodwin von der Band The Slow Show, Thorsten Nagelschmidt von der Band Muff Potter, Valeska Steiner von der Band Boy. Das wird ein illustres Miteinander in dem Abend, denn darum geht's mir ja, sowas, so ein musikalisches Miteinander zu gestalten, denn als Solo-Act hat man es manchmal nicht leicht, da ist man sehr oft einsam.
Ja, gut, kündige ich noch was an, ihr könnt zum Immergut-Festival kommen, da die höchste Eisenbahn sehen und ich spiele noch für unsere kleinen Freunde mit der unter meinem Bett-Gruppe Ende Mai spielen wir ein Konzert in Köln und eins in Oberhausen. Da könnt ihr auch hin. Aber habt ihr noch ein bisschen Zeit bis nächste Woche? Dann erzähle ich es euch nochmal. Und wir verabschieden uns jetzt vielleicht mit absolut swingenden Grüßen, oder? Abtempo.
Abtempo swingenden Grüßen.
Genau.
Ja.
Also.
Gut. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis denn.
Ciao. Macht's gut.
Tschüss.